Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und anti-autoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Februarsendung. Heute wollen wir über das Thema Seenotrettung im Mittelmeer reden. Der Aufhänger für dieses Thema war für uns zu schauen, was aus Mission Lifeline geworden ist. Vielleicht sind euch ja die Werbebanner und die Spendendosen im Dresdner Stadtgebiet aufgefallen. Lange Zeit wurde für ein Boot gesammelt und jetzt ist es schon seit einer Weile auf dem Meer. Wir haben heute einen Studiogast, der Teil des Mission Lifeline Projektes ist und einen Menschen am Telefon direkt auf dem Schiff. Davor wollen wir euch noch ein paar einführende Informationen geben. Zunächst gibt es aber einen Song und das ist das Diablo Swing Orchestra mit Bell Rock Boogie.
Gekommen, dass Mission Lifeline notwendig wurde. In den letzten 20 Jahren fand eine Militarisierung der Grenze im Mittelmeer statt. Das hatte zur Folge, dass immer mehr Menschen an den EU-Außengrenzen sterben. Aber auch der Versuch, die Strecken nach Europa mit neuen Überwachungsmethoden und veränderten politischen Bedingungen zu blockieren, hat die Menschen nicht davon abgehalten, auch über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Einziges Ergebnis dieser Aufrüstung sind längere und gefährlichere Routen, die Menschen auf sich nehmen. 2004 hat die Europäische Union die Grenzagentur Frontex gegründet, welche 2005 begann, die europäischen Außengrenzen zu überwachen, zu kontrollieren und zu schützen. Dabei ist Frontex keine Polizeieinheit, sondern vielmehr eine Organisation, die die Kooperation der Grenzpolizei der jeweiligen Länder koordiniert. Diese Institution wurde mehr und mehr ausgebaut in den letzten Jahren.
Internationale Organisationen sowie Politikerinnen aus allen Spektren haben halt momentan oder schon seit einer Weile Schlepper als die Ursachen von tödlichen Überfahrten ausgemacht. Allerdings ist natürlich klar, dass Menschen über Grenzen nur so lange geschmuggelt werden müssen, wie eben genau dieses Grenzregime existiert, was eben Menschen davon abhält, einfach Länder auf legale Weise zu betreten und sie so zwingt, geheime, teure und gefährliche Wege in Kauf zu nehmen. Und solche Schleppernetzwerke werden natürlich sofort Geschichte, wenn die Menschen, die gerade beim Überqueren des Mittelmeers sterben, Europa auf legalem Weg erreichen könnten. Allerdings hat eben trotzdem der Kampf der EU gegen die Migration deshalb sehr absurde Wege angenommen. Denn seit 2015 ermöglicht die EU-Militärmission Sophia die Zerstörung unter anderem großer Schlepperschiffe in Libyen, was zur Folge hatte, dass es keine Boote mehr gab, was zur Folge hatte, dass Menschen immer auf immer kleinere und seeuntaugliche Boote die Reise über das Mittelmeer angetreten haben, was dann wiederum zur Folge hatte, dass die EU sich so absurde Sachen überlegt hat, wie letzten Sommer die Ausfuhrbeschränkung für Schlauchboote und Außenbootmotoren, die quasi zum Transport von den Migranten genutzt werden. Und da sieht man so ein bisschen, wie einfach absurd quasi diese EU-Politik ausgerichtet, dass unter diesem Label, wir fokussieren auf Schleppernetzwerke, eben nicht die Ursachen, nicht den Ursachen begegnet wird, sondern letztendlich den Menschen die Flucht noch komplizierter gemacht wird.
Der Versuch, Menschen zu helfen und sie in Seenot zu retten, wurde immer wieder von PolitikerInnen der Europäischen Union kritisiert. Vor allem Italien stand unter großem politischem Druck, da es Menschen in Seenot half. Dies war aber überhaupt nicht im Interesse der EU. So wurde halt dann von der EU der Schwerpunkt auf Schleuserabwehrmissionen gelegt und nicht darauf, Menschen zu retten. Um Menschen in Seenot auf dem Mittelmeer zu helfen, gibt es die MRCC in Rom, die zentrale Koordinierungsstelle für Rettung auf dem Mittelmeer. Bevor 2015 zivile Seenotrettungsorganisationen wie Sea-Watch aktiv wurden, waren es vor allem Militärschiffe und private Boote, FischerInnen und Handelsschiffe gewesen, die vom MRCC zu Hilfe gerufen wurden.
Obwohl diese gesamte Situation so überwältigend und unlösbar scheint, haben sich ziemlich viele Menschen auf unterschiedlichste Weise selbst organisiert, um sich gegen die tödliche EU-Außenpolitik auszusprechen und aktiv Unterstützung zu leisten. So begann, wie schon erwähnt, seit 2015 verstärkt zivile Seenotrettung. Unter anderem Ärzte ohne Grenzen oder Sea-Watch waren einige, die am Anfang damit dabei waren. Mittlerweile ist es so, dass 2017 ungefähr ein Dutzend NGO-Boote operierten in dieser Search and Rescue Zone vor Libyen und allerdings dabei auch immer wieder Zielscheibe von verbalen Angriffen durch europäische Politiker und Offizielle wurden.
Bereits im Oktober 2014 wurde das What's the Met Alarm Phone von einem AktivistInnen-Netzwerk und zivilen AkteurInnen in Europa und Nordafrika ins Leben gerufen. Das Projekt startete ein selbstorganisiertes Callcenter für Geflüchtete, die auf dem Mittelmeer in Seenot geraten. Dabei wird von Seenotbetroffenen eine zweite Möglichkeit gegeben, ihren Hilferuf an die Küstenwachen zu tragen. In Echtzeit wird ein Fall dokumentiert und gegebenenfalls weitere Unterstützung mobilisiert. Auf diese Weise wird, soweit wie eben möglich, auf die jeweiligen Verantwortlichen Druck ausgeübt, Menschenrechtsverletzungen wie Pushbacks zu verhindern.
Das Alarmphone ist dabei eben keine Rettungsnummer, sondern eine Nummer, um Unterstützung und Rettung zu organisieren. Es werden die relevanten Küstenwachen informiert und versucht, einen kooperativen Umgang mit denen anzustreben. Kritik wird einem Grenzregime direkt adressiert, insbesondere gegenüber den politisch Verantwortlichen der EU. Und wenn die Küstenwache mal nicht sofort reagiert, ist es dann so, dass eben auf der einen Seite abgewogen wird, öffentlichen Druck zu machen, um eben eine Rettung zu veranlassen. Auf der anderen Seite wird dann auch versucht, Frachtschiffe, Tanker oder Boote, die in der Nähe sind, um Unterstützung zu bitten für eine Rettung. Und das Alarm, die Alarmfonnummer an sich wird dabei größtenteils im direkten Kontakt mit geflüchteten Communities in den wichtigsten Transitländern Nordafrikas und in der Türkei verteilt. Und weiterhin werden auch Infoflyer verteilt, um eben über die Risiken der Überfahrt überhaupt zu informieren. Und eben wird diese Nummer auch weitergegeben, um Risiken zu verringern. Das Projekt ist dabei in allen drei Regionen, in denen Menschen die Seegrenze der EU überwinden, aktiv. In der Ägäis, was quasi zwischen der Türkei und Griechenland die Hauptroute ist. Im zentralen Mittelmeer zwischen Libyen, Tunesien und Italien. Und im westlichen Mittelmeer zwischen Marokko und Spanien. Ziel des Projektes ist dabei, das Mittelmeer zu einem Ort der Solidarität zu verwandeln, mit offenen Grenzen für alle Menschen.
Kollerradio. Heute geht's im A-Radio Dresden um Seenotrettung. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Teil. Wir haben heute zwei Studiogäste. Das eine ist die Hermine, die sich für Mission Lifeline, für die Crew, um die Crew kümmert. Und am Telefon haben wir gleich noch Moi, den Maschinisten, der uns vom Schiff aus ein paar Fragen beantworten will. Bevor wir damit starten, wollte ich euch noch kurz einen kleinen Input zu dem Projekt und den Menschen und dem Boot geben. Also mir ging es so, als ich Anfang 2016 das erste Mal von dieser Idee Boot gehört habe, war die Idee super abstrakt. Wir sind hier in Dresden, weit und breit ist kein Meer zu sehen und Menschen, welche von großen Booten sprechen, sind ziemlich rar. Umso beeindruckender, dass die Menschen, welche sich für das Projekt engagieren, aus dieser abstrakten Idee tatsächlich ein reales Schiff werden ließen. Und dieses Schiff, die Lifeline, jetzt im Mittelmeer Menschenleben rettet. Doch die Geschichte des Schiffes beginnt auch auf dem Land und nicht auf dem Wasser. Die Geschichte beginnt mit Menschen, welche auf der Flucht vor Elend und Verzweiflung und unzähligen anderen Widrigkeiten sind. Und die Geschichte beginnt mit Menschen und mit Staaten, die meinen, Stacheldraht, Beton, Gewalt und Repression sei der richtige Weg, damit umzugehen. Also kurz, die Geschichte beginnt mit der Abriegelung der Balkanroute. Mit Menschen, die vom Land hinaus aufs Meer getrieben werden. Verschiedene Akteure hatten im Rahmen der Dresden-Balkan-Konvois in Griechenland Infrastruktur aufgebaut um die Leute auf der Flucht zu unterstützen. Dann mit der Schließung konnten sie dort nicht mehr weiter sinnvoll agieren, beziehungsweise die Menschen, die über diese Route überhaupt noch kommen konnten, wurden immer weniger. Und ja, sie wollten aber trotzdem weiter wirken. Und so war die Idee des Rettungsschiffes geboren. Und außerdem das Ziel, dem neuen Brennpunkt vor der Mittelmeerküste zu begegnen, von dem wir im ersten Teil der Sendung schon einiges gehört haben. Zurück zu Mission Lifeline und dem Schiff. Anfang 2016 beginnt dann anfänglich in Dresden, aber dann auch immer deutschlandweiter ein sehr, sehr langer Spendenlauf, der irgendwie erstmal ziemlich riesengroß erscheint, um dieses unglaublich teure Schiff zu kaufen und diese ganze Mission zu stemmen. Aber neben dem Geld natürlich auch noch der Input auf drängende Fragen, wie nach dem richtigen Boot, dem Schiffsunterhalt, der richtigen Crew. Und Hilfe dafür gibt es beispielsweise von den Hilfsorganisationen Jugend rettet und Sea-Watch. Dann haben die Mission Lifeline Aktivistas 8 Schiffsbesichtigungen durchgeführt. Und im August 2017, also anderthalb Jahre ungefähr nach dem Beginn der Spendenkampagne, konnten sie dann der NGO Sea-Watch das zum Rettungsschiff umgebaute Forschungsschiff Sea-Watch 2 abkaufen. Sea-Watch wollte auf ein größeres Schiff umrüsten und hat damit sozusagen das kleinere dann verkauft. Das aus Spendengeldern und Direktkrediten geworbene Schiff wird auf den Namen Lifeline getauft. Der Plan von Mission Lifeline ist nun, vor der Küste Menschen das Leben zu retten. Und seitdem fährt die Lifeline auf 5 Missionen, die je 16 bis 17 Tage dauern, bis 12 Seemeilen an die libysche Küste ran. Die Crew besteht dabei sowohl aus festen Leuten wie Maschinisten, dem Kapitän und auch einigen Freiwilligen, zum Beispiel Ärztinnen, Elektrikerinnen, Köchinnen und so weiter. Und auch das RIP-Team, was sozusagen die kleinen, schnellen Rettungsboote besetzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dort sind dann wiederum Sunnies und Menschen, die Rettungsschwimmerscheine haben und so weiter an Bord. Die Planung der Mission stellt und fällt neben dem ganzen Aktivistas aus regelmäßigen Spenden. Und eine Mission kostet 24.000 Euro. So viel zu den Hard Facts. Wir wollen jetzt im zweiten Teil noch ein bisschen mehr Insight bekommen, wie eigentlich so ein Alltag auf diesem Schiff abläuft und mit welcher Motivation die Menschen dort sind. Und dafür wollen wir mit Moi, dem Maschinisten, reden. Und wir bauen jetzt eine Verbindung zu ihm auf und ihr hört in der Zwischenzeit noch ein Lied. Viel Spaß!
から世界は広がってった何を見何を感じ何思い気づくユニティ羽ばたこう自由に怒り距離今は笑いたい戦争の色には染まりたくない涙を涙で迎えるなら世界は終わりを迎えるから沈む夕日生き抜く勇気一人ぼっちの夜笑えるジョーク活字より裂いてる子供の詩難しい話はほどほどに教わり与えられ分かり合えた時笑えたね全ての過去が今笑えるよ乗り越える今日に捧げる今日青い空に浮かんでる白い雲飛ぶ鳥のように囚われてスクロー皆のものであり皆のもとにあるものがきっと世界を満たす青い空に浮かんでる白い雲飛ぶ鳥のように囚われてスクロー皆のものであり皆のもとにあるものがきっとは膨らんでいく息をする際命を維持する Heart と同時将来ミグ一気に吐き言葉と思いが一致した単純なほど複雑なもの心の奥底しまったものを取り出す
くなってから春になった長い梅雨が明けて夏になったぴったりなジャミちゃんで踊った秋冬と越えまた春になった仲間と共に一つ大きくなったから世界は広くとしてと同時世界は一つとして満月は白く大きく
青い空に浮かんでる白い雲飛ぶ鳥のように囚われず作ろう皆のものであり皆のものにあるものがきっと世界を満たす青い空に浮かんでる白い雲飛ぶ鳥のように囚われず作ろう皆のものであり皆のものにあるものがきっと
このレコードを聴いている人たち少しで欠けている DJ ありがとう感謝うんクライムシックベラナッツ DJ カズケステルスダブルデッドプロダクション、yeah、戻る場所184045このレコードは今どこでかかり誰が聴いてるんだろうかかるべき曲や伝えることはまだまだたくさんあるさそれを見極めミックス囚われずに宇宙遊泳美しい音と触れ変わってた風景今はみんな違う空の下気づいていった朝方一緒に踊っていた敬遠し合ったラッパーダンサー薄い壁爆破一つのカルチャーチケットノルマ大人の読者ないんだただみんな笑いたいんだ Hey DJ かけてくれこの曲地球語ラップでまとめてロック
同じ夜空に浮かぶまるで月の表が取れた完璧な絵に見とれ自然に浮かんできた笑みさあ新しい朝を迎える鶏が先に鳴いて訴える長い夜が明けカーテンを開ける吹き抜けようとする風の前
青い空に浮かんでる白い雲飛ぶ鳥のように囚われず作ろう皆のものであり皆のもとにあるものがきっと世界を満たす青い空に浮かんでる白い雲飛ぶ鳥のように
Hallo, wir sind zurück im Coloradio-Studio und müssten jetzt verbunden sein mit Moje, der gerade auf Sizilien in Licata zur Winterwerft ist. Moje ist unser Maschinist von Lifeline und er wird uns jetzt ein paar Fragen beantworten.
Hallo.
Ja, hallo, moin aus Sizilien.
Okay. Hey, bist du dran?
Ja, ich bin dran.
Ah, alles klar, super.
Ja, super.
Wir hatten gerade noch so eine technische Schwierigkeit. Okay, cool, dass du da bist. Wir hatten, würden gerne so ein bisschen Insight über das Schiffsgeschehen von dir bekommen. Und jetzt zum Anfang erstmal, was war denn deine Motivation, mit der Lifeline rauszufahren? Und hat sich vielleicht an der Motivation während des Einsatzes irgendwas geändert?
Ja, also meine Motivation war natürlich, also wie bei den meisten, dass man diese Bilder aus dem Fernsehen kennt und merkt, was da irgendwie abgeht vor der libyschen Küste, dass dort viele Menschen ertrinken. Und also ich bin Seemann, ich war schon mein ganzes Leben lang, habe ich auf Schiffen verbracht, mein Vater war Kapitän und habe auch dementsprechend meine Ausbildung gemacht und Schiffsbetriebstechnik studiert. Und da kam durch einen Freund der Kontakt zu Mission Lifeline zustande und das passte gerade ganz gut und jetzt bin ich seit Anfang an, wo wir das Schiff haben, halt mit dabei und betreue das Schiff von technischer Seite, plane und leite die Werftzeit hier gerade und bin 4 Missionen mitgefahren.
Und hat sich jetzt auf der Zeit, die du unterwegs warst, so an der Motivation, die du dem entgegenbringst, was geändert oder ist sie eher noch verstärkt worden oder wie ist so dein Gefühl?
Ja, Ja, genau. Also ich war ja bei allen Rettungen dabei, also die wir hatten und so. Und ja, da ist ganz klar die Motivation noch viel größer geworden. Also als ich nach Malta geflogen bin und das Schiff noch gar nicht gekauft war, war für mich eigentlich am ersten Tag schon klar, okay, die brauchen mich hier, die brauchen eine Fachkraft, die sich mit Schiffen auskennt und so. Und da war für mich klar, okay, das wird wohl eine längere Geschichte für mich und da mache ich jetzt mit. Und naja, bei den Rettungen dann erst recht, wenn man dann wirklich Menschen helfen konnte und denen das Leben retten konnte und auch viele Kinder immer dabei waren, da ist natürlich die Motivation enorm gewachsen, klar.
Also jetzt ist das wirklich im Alltag dann so, dass das die ganze Zeit Action ist? Oder?
Nö, also der Alltag ist eigentlich immer ganz ganz ruhig und also jetzt, wenn wir im Such- und Rettungsgebiet sind, dann sind natürlich immer so die Positionen besetzt, dass auch mit Ferngläsern gesucht wird ein bisschen und ansonsten gehen die normalen Arbeiten so ein bisschen weiter oder es wird ein bisschen zusammengesessen und Gitarre gespielt oder so und ja, und irgendwann ja, kommt dann irgendwas vom MRCC rum oder jemand sieht irgendwas mit dem Fernglas und dann ist dann meistens Action angesagt, genau.
Okay, aber trotzdem, wenn ich dich richtig verstanden habe, zwischenzeitlich auch immer relativ viel warten und
ja, oder wir machen irgendwelche Trainings zwischendurch, wenn die Zeit da ist und ja, beschäftigen uns mit sowas halt immer irgendwie, genau. So sieht eigentlich der Alltag auf dem Schiff aus.
Mhm. Moje, du hast gerade erzählt, dass du schon auf 4 Missionen für Lifeline mit unterwegs warst und auch schon einige Rettungseinsätze direkt mitmachen konntest. Erzähl mal, wie so ein Rettungseinsatz abläuft.
Ja, also wir kriegen dann von MRCC den Auftrag, dort zu dem Boot zu fahren, welches dann in Seenot ist, was ja quasi meistens schon beim Verlassen des Strandes sind oder so, weil sie ja total überfüllt sind und meistens ist es halt auch so, dass die Motoren dann schon aus sind, weil der Sprit ausgegangen ist oder sie überhaupt nicht wissen, wie man die bedient. Und ja, wir versuchen dann natürlich so schnell wie möglich dahin zu kommen, alles vorzubereiten, Rettungswesten, ausreichend Rettungswesten, was dann meistens so irgendwie 200 bis 300 Stück sind, ins Boot zu laden, also das Boot zu Wasser zu lassen, ins Boot zu laden. Und ja, die Situation unter Kontrolle zu bringen und ja, und so schnell wie möglich Schwimmwesten auszuteilen und dann wird in aller Ruhe versucht, also die Kinder und die Frauen dann zuerst, wie man das so kennt, auf die Lifeline zu bringen und die in Sicherheit zu bringen, genau. Und ja, das ist eigentlich immer ziemlich der gleiche Ablauf und ja, genau.
Und was passiert mit den Menschen, wenn ihr die an Bord genommen habt?
Wie war die Frage?
Also, was passiert dann mit den Menschen, wenn ihr die an Bord genommen habt? Also, ich könnte mir vorstellen, dass sie dann wahrscheinlich auch medizinisch versorgt werden müssen und vermutlich auch unter Schock stehen. Und wie geht ihr damit um?
Ja, die sind meistens traumatisiert. Oft freuen die sich aber und fangen an zu singen und so, wenn es ihnen einigermaßen gut geht. Und freuen sich irgendwie in Sicherheit zu sein und aus dieser Hölle Libyen entkommen zu sein. Und ja, also die werden erstmal in 3 verschiedene Kategorien eingeteilt, also von den Medizinern nach Dringlichkeitsstufen. Und ja, wir bringen die dann an die entsprechenden Stellen auf dem Schiff, wo die sich dann hinsetzen können und ausruhen können und dann werden die nach und nach von den Ärzten gecheckt und wir kochen dann meistens Tee oder ein bisschen Reis dann noch, wenn dann die Zeit ist nach den Rettungen, wenn alle sicher an Bord sind und unterhalten uns mit den Leuten ein bisschen und versuchen da ein bisschen, ja, die Leute zu beruhigen. Aber die sind meistens sehr, sehr glücklich, dass sie überhaupt jetzt da sind und in Sicherheit sind.
Ja, erstmal. Das klingt ja dann auch so, wie es würdest du dann auch schon irgendwie eine Beziehung zueinander aufbauen? Und was ist das dann eigentlich für ein Gefühl, sie dann irgendwie wieder am Hafen in eine ziemlich ungewisse Zukunft abzugeben?
Ja, es ist schon immer, also wir geben die ja nicht in den Hafen ab, wir übergeben die ja an größere Schiffe, weil die Überfahrt für uns mit Hunderten von Leuten auf dem Schiff viel zu gefährlich wäre. Ja, deswegen übergeben wir die an die italienische Küstenwache oder an größere andere Rettungsschiffe. Und ja, aber das ist natürlich, dieses Gefühl schwingt natürlich immer mit, was denen dann, wenn sie dann in Sizilien oder wo auch immer dann ankommen, weiß man natürlich, okay, das ist diese Tortur und ihre Reise ist noch nicht ganz vorbei, aber man hat sie auf jeden Fall erstmal in Sicherheit gebracht. Ja, aus dieser Hölle, also die sind ja teilweise 3-4 Jahre oder so auf der Flucht, deswegen man hört ja die Einzelschicksale und denkt man, also das die Hauptsache ist halt, dass sie aus dieser Hölle in Libyen einfach erstmal weg sind, weil das ist ja die Station, wo sie dann irgendwie mal landen und wo sie dann wirklich unter erschreckenden Bedingungen eingesperrt werden und ja, das ist halt immer die Hauptsache, dass die erstmal aus dieser Hölle entfliehen können.
Na und wie ist das dann, also ich könnte mir vorstellen, dass dann auch so eine eigene persönliche Hölle vielleicht auch entstehen kann, wenn du sozusagen dann so oft mit diesen Schicksalen konfrontiert wirst. Habt ihr da in eurem Verein irgendwie Strukturen, wie ihr mit den Erfahrungen der Reise umgehen könnt und Menschen unterstützen könnt, denen das, also die
ja,
das belastet?
Ja, natürlich, also da wird mit Psychologen zusammengearbeitet, die auch dann entsprechend nach Malta reisen und psychologische Briefings vor und nach den Missionen durchführen. Und es gibt auch so einen Krisenplan, wenn jetzt eine extrem harte Mission ist, die uns bisher zum Glück erspart geblieben ist mit vielen Toten und so, dann gibt es da natürlich auch einen Krisenplan, wo dann Psychologen angereist kommen, wenn das Schiff wieder nach Malta kommt. Und ja, dafür gibt es auf jeden Fall Maßnahmen natürlich. Mhm.
Momentan ist die Lifeline ja in Sizilien, in Licata im Hafen. Kannst du kurz erzählen, was der Grund dafür ist, warum ihr gerade im Prinzip eigentlich nicht unterwegs seid zum Retten?
Ja, also zum einen muss das Schiff ja gewartet werden und größere Sachen gemacht werden, die ja und vor allem auch der ganze Rost muss weg und das Schiff neu gestrichen werden. Dafür muss das Schiff halt ab und zu mal probieren und das ist im Winter natürlich die beste Zeit, weil dort das Wetter meistens auch recht schlecht ist, so dass die kleineren NGO-Schiffe dort echt Probleme haben und eigentlich gar nicht wirklich retten können. Bei 3-4 Meter Welle ist es uns unmöglich, Leute zu retten, was ja den größeren Schiffen schon, also da wird es halt schwierig und da zu patrouillieren dann auch oder irgendwie im Mittelmeer unterwegs zu sein im Winter ist halt eine schwierige Sache. Und deswegen machen wir das im Winter, dass wir jetzt die 2 Monate oder 3 Monate hier das Schiff wieder auf Vordermann bringen. Und ja, sind wir gut dabei auf jeden Fall.
Ja, ich würde sagen, das schafft man ja nicht alleine. Erzähl mal kurz, wer da eigentlich alles mit so unten ist auf in Licata und uns da unterstützt oder euch.
Ja, wir sind zurzeit sind wir 30 Leute. Das meiste sind Studenten und ja Leute, die sich da irgendwie freigenommen haben und hier freiwillig das Schiff wieder auf Vordermann bringen. Ja, genau. So, das sind mal viele Studenten auf jeden Fall und so. Und ja, also viele motivierte freiwillige Helfer und das ist sehr angenehm auf jeden Fall. Mhm.
Ja, na cool. Vielen Dank, dass du uns den Einblick gegeben hast.
Ja, sehr gerne.
Wir wünschen euch viel, viel Durchhaltevermögen, Erfolg und ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch trotzdem auch so ein paar spaßige Situationen gibt, oder? Also jetzt zum Beispiel Schiff reparieren oder dann wahrscheinlich auch die Momente, was du vorhin gesagt hast, wenn dann irgendwie du Menschen irgendwie das Leben gerettet hast und jetzt erstmal der Hölle entkommen sind. Insofern wünsche ich dir auch einfach trotzdem Freude, obwohl das in dem Kontext vielleicht nie ganz so angebracht scheint.
Okay.
Genau, vielen Dank. Und wir machen jetzt noch ein bisschen weiter, aber würden jetzt die Verbindung zu dir erstmal wieder kappen.
Alles klar, danke schön.
Tschüss.
Circle A.
Circle A.
Circle A.
Circle A, dein anarchistisches Magazin aus Dresden für Solidarität im Alltag. Erscheint alle 3 Monate in allen alternativen Läden in der Stadt. Du willst mitmachen? Kein Problem. Hol dir das Magazin, da steht drin, wie es geht.
So, hallo und herzlich willkommen zurück bei uns im Coloradio-Studio. Hier ist der Anarchistische Hörfunk aus Dresden und wir machen heute eine Sendung über Seenotrettung und besonders über die Mission Lifeline und das Lifeline Boat. Und natürlich gibt es auch eine Gegenseite dieser ganzen Rettungsproblematik, die sich bei uns jetzt aufgetan hat, mit einer Aktion der identitären Bewegung. Die identitäre Bewegung, ich kürze das jetzt im Folgenden immer mit IB ab, das ist eine Gruppe von verschiedenen Rechtsextremisten und völkischen Nationalisten, die sich zu Beginn in Frankreich gegründet hat und dann auch in Deutschland und Italien und anderen europäischen Ländern aktiv ist. Und die versuchen, durch Öffentlichkeits- und medienwirksame Auftritte Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, und fallen durch Protestaktionen und außerdem durch rassistische Äußerungen auf. Diese identitäre Bewegung, die hat eine Mission ins Leben gerufen, die Defend Europe, also auf Deutsch Europa verteidigen, heißt. Und da haben sich Menschen der IB aus Deutschland, Frankreich und Italien zusammengetan und haben Spenden von 76.000 Euro gesammelt und haben ein eigenes Schiff, die SeaStar, gechartert und sind Anfang Juli 2017 in Djibouti, das ist in Westafrika, ausgelaufen. Mit dem Ziel, die Seenotrettungsorganisationen wie zum Beispiel die Lifeline oder andere Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen zu behindern und im Mittelmeer zu beobachten und gerade vor der libyschen Küste Probleme zu machen. Und außerdem wollten die Identitären selbst Flüchtlinge retten und diese dann an die libysche Küstenwache übergeben, damit die libysche Küstenwache sie dann zurück nach Libyen bringt und nicht sozusagen nach Italien. Der Verlauf der Mission ist relativ katastrophal gewesen. Sie sind in Djibouti gestartet, sind dann nach Ägypten gefahren mit dem Boot, wo sie von Behörden gestoppt worden sind, weil sie eventuell ukrainische Söldner an Bord haben sollten, die bewaffnet waren. Dann sind sie weitergefahren im Mittelmeer über Zypern, wo sie von den türkischen Behörden gestoppt worden sind, weil der Verdacht des Menschenschmuggels bestand. Dann sind die Crewmitglieder alle 2 Tage in Untersuchungshaft gekommen und der Verdacht hat sich aber nicht erhärtet und sie konnten ihre Mission, in Anführungszeichen Missionen, dann fortsetzen. Dann ein weiterer Rückschlag für die identitäre Bewegung in dieser Mission war dann, dass die Crowdfunding-Kampagne den Account ihrer Website gekündigt hat. Und als sie dann in Sizilien anlaufen wollten, dann hat der Bürgermeister der Hafenstadt die Behörden im Hafen angewiesen, der SeaStar keinen Einfahrt zu gewähren. Und daraufhin haben die identitären Bewegungs-Crewmitglieder dann erklärt, diesen Hafen nicht anlaufen zu wollen. Eine weitere Protestaktion gab es dann auch noch in Tunesien. Als sie dort anlaufen wollten, da haben dann Fischer den Hafen blockiert und hatten eine Aufschrift mit, ein Banner mit der Aufschrift No Racists, also keine Rassisten, draufstehen und haben somit das Einlaufen des Schiffs in den Hafen verwehrt. Der Gipfel dieser ganzen Mission war dann eigentlich, dass die SeaStar vor Libyen gekreuzt ist und dann selbst in Seenot geraten ist durch einen Motorschaden und sich dann eigentlich genau in der Situation befunden hat, in der sich auch viele andere Flüchtlingsboote befinden. Die konnten das sozusagen dann am eigenen Leib so ein bisschen erfahren, natürlich unter ganz anderen Bedingungen, wie zum Beispiel auf so einem Schlauchboot. Es wurde dann ein Rettungsschiff, die CI, die auch Seenotrettung auf dem Mittelmeer betreibt, zu Hilfe gesendet, aber die Identitären lehnten diese Hilfe ab. Als Fazit kann man jetzt eigentlich so sehen, dass ihre ganze Mission eigentlich ein relativ gescheiterter Einsatz war. Aber trotzdem legt er eigentlich das Ansinnen der identitären Bewegung relativ klar und deutlich offen. Und zwar, dass sie halt versuchen wollen, Flüchtlinge bei der Überfahrt, die lebensgefährlich ist, über das Mittelmeer zu behindern und auch mit ihren Aktionen, die sie mit dem Boot gemacht haben, irgendwie die rettenden Organisationen und die Crewmitglieder in Lebensgefahr gebracht haben. Oder ja, das Ansinnen lag jedenfalls da. Im Dezember 2017 gab es dann noch einen Fakt, der dann direkt mit der Lifeline verbunden war. Und zwar hat die identitäre Bewegung die Leute von Mission Lifeline als Schlepper denunziert. Der Verein Mission Lifeline hat dann dagegen eine Unterlassungsklage durchgeboxt und hat dann am Gericht bei diesem Prozess gewonnen. Und demzufolge darf die identitäre Bewegung jetzt die Mission Lifeline nicht mehr als Schlepper bezeichnen.
Hey, hallo zurück im Studio. Wir reden heute über Seenotrettung, haben schon ganz viel gehört, hatten ein Live-Interview mit Moje vom Schiff, haben Hermine hier bei uns, die hier vor Ort sich um die Crew kümmert, haben so ein bisschen Einblick gegeben, wieso es überhaupt notwendig ist, Seenotrettung zu tun. Also ich persönlich bin da auf jeden Fall auch sehr beeindruckt davon, dass auf so einem Level tatsächlich auch so viel Selbstorganisation möglich ist. Und auch tatsächlich getan wird und das ist ein Weg, sich so politisch zu engagieren. In der Vorbereitung haben wir uns so ein bisschen gefragt, inwieweit kann so ein politisches Engagement tatsächlich jetzt das System verändern oder gefährden oder wie ordnen wir das vielleicht selber einfach ein, uns in der Form politisch zu engagieren?
Also ich würde ganz klar sagen, dass wir als Mission Lifeline die Politik eigentlich tagtäglich herausfordern mit der Arbeit, die wir da machen. Wir sind, wie auch schon gerade eben beschrieben, fast tagtäglich damit konfrontiert, diffamiert zu werden als in der Arbeit, in der wir die wir tun. Wir kriegen eigentlich ganz oft Gegenwind von Politikerinnen, wo wir uns auch fragen, was das mit unserer Gesellschaft macht, wenn humanitäre Hilfe schlecht geredet wird, wenn Politikerinnen behaupten, dass wir, also es kommt auch von Seiten der Politikerinnen, dass wir als Schlepper bezeichnet werden. Was genau macht das eigentlich mit einer Gesellschaft? Und da denke ich, dass wir als Lifeline eigentlich immer so ein bisschen die Fahnen hochhalten müssen und einfach die Arbeit weitermachen müssen, um zu zeigen, dass humanitäre Hilfe kein Verbrechen ist, dass das notwendiger ist als je zuvor und dass vielleicht auch mal die Leute, die tagtäglich hinter ihren Schreibtischen sitzen, mal aufwachen könnten und begreifen, dass es auch noch eine andere Welt gibt, außer die hinter ihren Monitoren.
Ja, genau, da anschließend würde ich sagen, dass genau dieses ganze Grenzregime, was mit der Abschottung der Balkanroute begann und dann sozusagen die Flucht oder die Menschen gezwungen hat, die Flucht übers Mittelmeer mehr zu nutzen, dass dieses ganze Regime eigentlich in sich in Frage zu stellen ist und dass natürlich diese Organisationen, die jetzt Seenotrettungsaktionen durchführen, ja eigentlich nur die Folge sozusagen bekämpfen von einer Politik, die in Europa gemacht wird, und die Ursache an sich wird eigentlich gar nicht richtig angegangen oder es wird verlagert auf irgendwie einen Kampf gegen Schlepperbanden. Und demzufolge ist es einfach sehr, sehr schwierig, jetzt sozusagen diese Seenotrettungsaktionen so zu diffamieren und aber nicht an der eigentlichen Wurzel des Problems wirklich tiefergreifend zu gehen.
Ja, also stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und ich würde noch hinzufügen auf die Frage hin, wie wir das politisch einordnen, dass es für mich total beeindruckend ist, an der zivilen Seenotrettung, dass eigentlich so ein Bereich, der irgendwie schon eher so ein militärischer ist, so Grenzen überwachen, Seenotrettung plötzlich von Menschen, die in unserer Umgebung irgendwie vorher in einer Stadt, die nicht mal am Meer ist, gelebt haben, übernommen wird und dass das eine übelste Selbstermächtigung ist und er auch einfach in unserem politischen täglichen Handeln uns total viel Selbstvertrauen geben kann, dass wir es schaffen, sowas zu stemmen, ohne dass wir irgendwie krasse staatliche Förderung dafür bekommen oder irgendwie eine militärische Ausbildung vorher hingelegt haben, sondern dass ja irgendwie auch einfach mit einer ungeheuren Willenskraft das möglich ist, sowas durchzuziehen.
Ja, ich denke auch tatsächlich, also weil du das gerade sagst mit dieser Selbstermächtigung, dass es halt natürlich eine sehr direkte Form ist, ne, zu intervenieren in ein System. Und deswegen fand ich das eigentlich auch schön, wie das Sea-Watch, nicht Sea-Watch, das Alarmfon, das gemeint hat, dass sozusagen ihr Ziel ist, ein Mittelmeer ohne Grenzen zu haben, in dem Menschen sich frei bewegen können. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass sich in dem Bereich zu engagieren halt auch zeigt, wie möglich es ist, politisch zu intervenieren. Auch wenn wir uns eigentlich so Gegnerinnen gegenüber sehen, die so riesig sind und so wir uns oft auch tatsächlich in so eine Ohnmacht bringen. Aber dass eigentlich seit 2015 auf verschiedensten Wegen ja dieses Grenzregime in Frage gestellt wurde. Also sowohl auf dem Land als auch auf dem Wasser.
Zu dem Machen würde ich einfach mal sagen, ich erinnere mich noch daran, oder zumindest aus Erzählungen heraus, weil ich nicht dabei war, wie Axel und Sascha quasi von heute auf morgen die fixe Idee hatten, wir kaufen uns jetzt ein Schiff. Und das wurde einfach so in den Raum gestellt und dann wurde das einfach gemacht. Und ich denke, das ist unglaublich wichtig, dass man eben auch vom Reden, vom Begreifen der Situation natürlich dabei bleibt, aber dann eben auch den nächsten Schritt wagt und dann einfach anfängt zu machen und zu handeln.
Okay. Ich glaube, dem ist nicht mehr so viel zuzufügen, außer vielleicht ganz wichtig, dass es Spenden braucht und zwar ganz, ganz viele. Es ist einmal die Möglichkeit für die Mission Lifeline so kontinuierlich 5 € im Monat zu spenden. Das ist irgendwie Teil der Kampagne, aber eigentlich ist es super wichtig, auch große Spenden zu spenden. Also sprecht einfach eure Freundinnen und Freunde, eure Chefs, Nachbarinnen, Mitbewohnerinnen an. Es braucht ganz viel Geld. Momentan ist es so, dass für diese Mission, oder das meintest du, Hermine, vorhin, dieses Jahr erst 2 Missionen geplant werden können?
Genau, wir können leider aus finanziellen Gründen momentan nur 2 Missionen planen. Die finden, also die erste Mission beginnt am 28. März und endet Mitte April. Die anschließende Mission geht dann bis Anfang Mai. Und die Planung dazu ist schon ziemlich abgeschlossen. Und jetzt fehlt es uns aber hinten und vorne noch an den nötigen finanziellen Mitteln, da wir uns halt fast ausschließlich aus Spendengeldern finanzieren. Die Winterwerft ein riesengroßer Posten ist, der ein ganz großes Loch in unser Portemonnaie gerissen hat. Und wie vorhin schon gesagt wurde, eine Mission kostet ungefähr insgesamt mit allem drum und dran 24.000 Euro. Und innerhalb von einem Monat fahren wir zwei Missionen. Das sind also locker mal 48.000 Euro, die wir in einem Monat brauchen. Das heißt, wir sind eigentlich auf alle angewiesen, auf alle Leute, die uns in irgendeiner Form unterstützen. Organisiert Soli-Konzerte oder spendet einfach so. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einmal könnt ihr im Internet spenden unter www.missionlifeline.de oder ihr könnt über betterplace.org spenden oder auch über PayPal. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Oder ihr bringt euch selbst mit ein, mit eurem Know-how und bewerbt euch für unsere Crew zum Beispiel unter crew@missionlifeline.de und könnt uns ja so unterstützen. Oder was gibt's noch? es gibt noch die Möglichkeit, per SMS zu spenden, aber die Nummer habe ich gerade jetzt nicht auf dem Schirm. Aber das lässt sich alles rausfinden im Netz.
Okay, super, genau. Also, guckt mal nach, da ist bestimmt noch was in eurem Portemonnaie und erzählst bitte weiter. Vielen Dank, Hermine, dass du heute bei uns hier im Studio warst.
Ja, ich danke euch, dass wir die Möglichkeit hatten, uns kurz nochmal hier vorzustellen.
Gerne. Wir hören jetzt noch kurz ein bisschen Musik. Dann gibt es noch zwei Terminvorschläge, Veranstaltungshinweise heißt das Wort, was ich gesucht habe für den März. Genau, und dann ist unsere heutige Sendung auch schon fast vorbei. Also, was geht im März? Und zwar vom 12. bis 18. März wird es in Potsdam die anarchistischen Tage geben. Leider haben wir es jetzt irgendwie nicht geschafft, da noch ein bisschen mehr Infos zu bekommen. Aber das findet ihr bestimmt demnächst im Internet. Genau. Und dann wird es am 11. März in Chemnitz zum zweiten Mal eine Demo zum Frauenknast geben, anlässlich des Internationalen Frauenkampftags. Oder feministischen Kampftags, wie das auch heutzutage gern genannt wird. Die gab es letztes Jahr schon am 8. März. Dieses Jahr wurde sich für das Wochenende entschieden. Also das ist der Samstag. 14 Uhr geht es da los am TU-Campus. Und dann laufen wir gemeinsam zum Frauenknast. Dort wird es dann eine lautstarke Soli-Kundgebung geben. Und ich kann euch nur sagen, aus der Erfahrung vom letzten Jahr, es war unglaublich bewegend und emotional. Und es ist super wichtig, unsere Solidarität zu zeigen, vor allem auch an diesem Tag. Genau, also kommt alle gern vorbei.
Ja, das war's jetzt auch schon wieder mit der Februar-Sendung. Diese Sendung könnt ihr nachhören unter and.notraces.net. Dort findet ihr dann auch die Links zu den Songs, die wir heute gespielt haben oder noch spielen, die wie immer unter Creative Commons stehen. Ihr könnt sie also frei runterladen und weiterverbreiten. Genau, dann wir hören uns hoffentlich nächsten Monat. Das ist dann der 18. März. Und ihr hört jetzt noch Northbound mit Forward.